Der Abbau von Bildungsbarrieren ist eine der großen Herausforderungen, vor denen das deutsche Bildungssystem steht. Deswegen fördert das BMBF Forschungsprojekte, die sich mit verschiedenen Facetten des Themas beschäftigen. Die Ergebnisse sind nicht nur für die Wissenschaft von Interesse, sondern auch oder vielleicht sogar ganz besonders für die Praxis. Wie aber gelingt es, dass die Ergebnisse von Forschung wirklich Praxis verändern können und was wissen wir eigentlich darüber? Im Abibameter-Transferlesekreis lesen wir wissenschaftliche Texte, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Ich bin Annika Duvenek, die Leiterin des Teilprojektes des Meta-Vorhabens zum Abbau von Bildungsbarrieren an der FU Berlin, das sich mit Transfer beschäftigt. Und das hier ist unser Podcast, der Transferlesekreis zum Nachhören. Heute ist der Textpate der letzten Sitzung zu Gast, und zwar Sebastian Niedlich, seines Zeichens Wissenschaftler und Transferexperte, heute noch an der FU Berlin und ab nächstem Jahr am Institut Weltstadtquartier. Schön, dass du da bist, Sebastian.
Freut mich auch, hallo.
Textpate heißt übrigens, dass Sebastian den Text, den wir gelesen haben, vorgeschlagen hat. Dabei handelt es sich wieder um einen Text, bei dem der Begriff Transfer gar nicht so zentral ist, nämlich How Can Educational Innovations Become Sustainable? A Review of the Empirical Literature von Rilana Prenger, Anne Tappel, Cindy Louise Portman und Kim Schildkamp aus den Niederlanden. Bei Nachhaltigkeit denkt man erstmal in Richtung Ökologie, in Richtung Nachhaltigkeitsforschung. Das wird man jetzt gar nicht unbedingt mit dem Transferlesekreis in Verbindung bringen. Kannst du verraten, worum es in dem Text geht und warum du ihn für unseren Transferlesekreis vorgeschlagen hast?
Ja, gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, der Text liefert einen Literature Review zu Nachhaltigkeit, beinhaltet also auch eine Definition dann und arbeitet zentrale Einflussfaktoren heraus. Und Nachhaltigkeit, da geht es hier nicht um Nachhaltigkeit wirtschaftlich, sozialen und ökologischen Sinne, sondern es geht um die Dauerhaftigkeit und dauerhafte Wirksamkeit von Innovation. Und Innovation heißt hier, dass neue Ideen, neue Ansätze, Konzepte von außen in eine Organisation hereingetragen werden und dort umgesetzt werden. Und insofern haben wir schon eine gewisse Nähe zu dem Transferthema. Und Nachhaltigkeit, also die dauerhafte Verankerung und Wirksamkeit, ist natürlich auch ein zentrales Ziel, sollte ein zentrales Ziel von Transfer sein. Insofern gibt es da durchaus Berührungspunkte. Und was den Text aus meiner Sicht interessant macht, ist, dass er die Perspektive des Transfernehmers, wenn man ihn so nennen will, einnimmt. Also der Organisation, die Innovation aufnehmen und umsetzen sollen und sich zu eigen machen sollen. Viele Texte, die wir am Anfang im Transferlesekreis gelesen haben, hatten eher die Perspektive der Wissenschaft, die ihrerseits Ideen entwickelt, die dann in die Praxis überführt werden sollen. Klassischerweise so im Bereich des Technologietransfers funktioniert das auch so. In unserem Kontext werden wir vielleicht sehen, ist es ein bisschen anders. Jedenfalls finde ich es wichtig, die Voraussetzung auf Seite der Transfernehmer sich mal genauer anzuschauen. Und indem der Text Einflussfaktoren von Nachhaltigkeit herausarbeitet, tut er genau das.
Ein Faktor, der für eine nachhaltige Implementation von Innovationen im Bildungsbereich eine besonders wichtige Rolle zu spielen scheint, ist Kooperation. Also in Schulen, an denen gemeinsam an Problemen und Zielen gearbeitet wird, gelingt es demnach besser, im Unterricht neue Konzepte umzusetzen, neue Wege einzuschlagen, als dort, wo das nicht der Fall ist. Die Autorinnen führen das darauf zurück, dass die Beteiligten einander gegenseitig unterstützen und bestärken können und dass Zusammenarbeit Räume für Reflexion eröffnen, die Veränderungsprozesse einfach brauchen. Auch eine Führungskultur, die nicht hierarchisch, sondern demokratisch organisiert ist und Lehrkräften mehr Raum zur Mitgestaltung gibt, wirken sich den Autorinnen zufolge positiv auf die Verstetigung von Veränderungen aus. Wir haben darüber diskutiert, inwiefern diese Bedingungen überhaupt gegeben sind. Sebastian, welche Rolle spielt die Ebene der Organisation in dem Text und welche Faktoren werden noch benannt?
Also die Organisation spielt eine ganz zentrale Rolle. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Definition von Nachhaltigkeit anguckt, die Autorinnen erarbeiten. Da geht es nämlich um Prozesse der Fortführung, Übernahme und Fortführung und der Integration von von Kernelementen einer Innovation, also nicht die Innovation als Ganzes unbedingt, aber von Kernelementen. Und die sollen in organisationale Routinen integriert werden und dann auch weiter angepasst werden. Aber das macht schon mal deutlich, dass Organisation hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das findet man dann auch bei den Einflussfaktoren wieder. Da werden vier Themenbereiche, vier Sets von Einflussfaktoren unterschieden. Das ist ganz als erstes die Schulorganisation. Daneben geht es dann auch noch um die Merkmale der Innovation selbst, um sozusagen personale Faktoren auf der individuellen Ebene und auch um den Kontext, in dem die Schulen oder Bildungsorganisationen sich bewegen. Aber die Schulorganisation umfasst das mit Abstand größte Set von Einflussfaktoren. Du hast das ja auch gerade schon ein bisschen angerissen, was da eine Rolle spielt. Kooperation, Wissensaustausch, auch sowas wie vor allen Dingen, wenn man so will, Kollektivierung der Organisation. Also es geht darum, eine Vision, Werte und Ziele zu teilen, Führung auch gemeinsam zu übernehmen. Führung ist ein wichtiges Konzept, das immer wieder auftaucht. Aber es geht eben um geteilte Führung, es geht um Kommunikation und letztlich damit auch um eine Frage der Schulkultur. Insofern wird Organisation hier sehr umfassend berücksichtigt. Es wird aber auch deutlich, wie anspruchsvoll die Rahmenbedingungen eigentlich sind, um Innovationstransfer oder die Nachhaltigkeit von Innovationen zu erreichen.
Kannst du für uns nochmal zusammenfassen, welchen Beitrag der Text für unsere Auseinandersetzung mit dem Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis oder besser der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis zur besseren Bewältigung von Herausforderungen im Bildungsbereich geleistet hat?
Also ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass sozusagen der Blick sich klassischerweise doch häufig von der Wissenschaft auf die Praxis richtet und die Erwartung besteht, dass Innovationen, die die Wissenschaft entwickelt hat, von der Praxis übernommen werden. Und häufig hört man dann auch sozusagen das Wehklagen aus der Wissenschaft, dass das nicht passiert. Und ich glaube, ein Grund, warum das vielleicht nicht passiert oder jedenfalls ein Aspekt, den man stärker berücksichtigen muss, um Transfer erfolgreich zu gestalten, ist, dem Transfernehmer oder die Bildungsorganisation in ihrer Funktionsweise einfach genauer in den Blick zu nehmen. Mhm. Wenn es um organisationale Routinen geht, wie wir gehört haben, dann ist das was sich nicht so von heute auf morgen verändert. Und meinetwegen auch, oder auch gerade revolutionäre, innovative Konzepte können da durchaus auf Widerstand stoßen. Mhm. Insofern leistet der Text auch einen Beitrag dazu, die Grenzen der Machbarkeit von Transferbemühungen aufzuzeigen und liefert aber gleichzeitig ja Ansatzpunkte, die man gezielt in den Blick nehmen kann, um Transfer Transfererfolg wahrscheinlicher zu machen. Das Ganze eben literaturbasiert, also auf einem umfassenden Review. Insofern wird da sozusagen aus dem Vollen geschöpft und das ist schon mal eine gute Basis.
Sehr gut. Du hast eben den Begriff der Grenzen erwähnt. Kannst du uns nochmal verraten, wo der Text für uns an Grenzen gestoßen ist?
Ja, also wir haben jetzt ja viel über Organisation gesprochen und das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Also auch die Bildungsdiskussion entwickelt sich da ja weiter. Also zum Beispiel Fragen von Schulentwicklungskapazität werden jetzt seit kürzerem, würde ich mal sagen, durchaus berücksichtigt. Also besteht schon auch oder entwickelt sich zunehmend eine Vorstellung davon, welche komplexen Voraussetzungen innerhalb von so einer Bildungsorganisation eigentlich erfüllt sein müssen. Gleichwohl müsste man dann ja sagen, dann müssten auch die Innovationen, die es zu transferieren gilt, sich nicht nur auf der Unterrichtsebene, auf der methodisch-didaktischen Ebene ansiedeln. Und das impliziert der Text aber doch manchmal. Also differenziert dann eben nicht verschiedene Formen von Innovationen. Also wenn es um Organisationsentwicklung etwa geht oder die Schaffung von schulischer Entwicklungskapazität, das ist was anderes als ein Unterrichtskonzept zu transferieren. Dafür liefert der Text aber eigentlich keine begriffliche und konzeptionelle Basis, um das zu unterscheiden. Und dementsprechend differenziert er auch nicht bei der Rolle von Einflussfaktoren. Und ich vermute, man würde dazu recht unterschiedlichen Einflussfaktoren oder zumindest zur Gewichtung der Einflussfaktoren kommen, je nachdem, welche Art von Idee, Innovation transferiert werden soll. Also das ist eine wichtige Grenze. Und das Zweite ist, das ist ja wie gesagt ein Pluspunkt, dass Organisation in ihrer Komplexität berücksichtigt wird. Es wird aber wenig man kann nicht sagen gar nicht, aber wenig über die Organisation hinaus gedacht. Und wenn man sich die Bildungsinnovationen auch in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten anguckt, dann gehören dazu auch Bildungsnetzwerke, Bildungsregionen und Ähnliches. Also im Prinzip die Vernetzung von Bildungsorganisationen untereinander, aber auch mit anderen Akteuren, auch sowas wie eine übergreifende Koordination solcher Bemühungen. Das alles sind auch Innovationen, die man transferieren kann in andere Kontexte. Das ist aber dann sozusagen eine Ebene, die in diesem Text eigentlich mitgedacht wird und wo man nochmal genauer drauf gucken müsste. Auch was zum Beispiel das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis angeht, also die Ideen von Research-Practice-Partnerships beispielsweise, sind ja auch ein möglicher Transfergegenstand mit ganz anderen Voraussetzungen. Und dazu liefert der Text leider nichts.
Dankeschön. Am Ende sprechen wir immer eine Leseempfehlung aus. Für wen ist denn dieser Text mit dem, was er leistet, empfehlenswert und warum?
Ich finde, relativ breit ist er empfehlenswert. Für die Wissenschaft liefert er einfach einen guten Einstieg in die Nachhaltigkeitsthematik und mit den erwähnten Möglichkeiten, da auch Anknüpfungspunkte zur Transferdiskussion aufzumachen. Aber auch für schulische oder Unterstützungssysteme generell im Bildungsbereich, für die Bildungsverwaltung, für Fördermittelgeber, für Brückeninstitutionen, die zwischen Wissenschaft und Praxis vermitteln, wie beispielsweise die Landesinstitute, liefert gerade die Aufstellung und Diskussion der verschiedenen Einflussfaktoren, finde ich, sehr systematische Hinweise auf Dinge, die eine Rolle spielen können und die dann eben auch in der Praxis zu beachten werden.
Super, vielen Dank, Sebastian.
Gerne.
Die nächste Sitzung des Lesekreises wird übrigens im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Den genauen Termin und den Text, den wir dann lesen werden, machen wir wie immer auf der Abibameter-Homepage unter Transfer und über unsere E-Mail-Verteiler bekannt. Im Gespräch ist unter anderem das Positionspapier der Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen der Länder zum Transfer von Forschungswissen. Das ist insofern folgerichtig, als dass wir den Lesekreis für Transfermitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Praxis geöffnet haben und einige Kolleginnen aus diesem Bereich bereits unserer Einladung gefolgt sind, dann haben wir uns sozusagen auch nochmal die Seite der Praxis genauer anschauen können und diese Perspektive berücksichtigen können. Wer Lust hat, beim nächsten Mal mitzudiskutieren, ist hiermit herzlich eingeladen. Schreibt uns einfach eine Mail. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Transferlesekreis oder zum Podcast habt, meldet euch bei uns. Unsere E-Mail-Adresse lautet abiba-meta.transfer@erzwiss.fu-berlin.de. Das ist ganz schön kompliziert, daher findet ihr die Adresse auch auf der Homepage von Abibameter. Die könnt ihr ganz einfach googeln. Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Lesen, beim Hören und beim Experimentieren mit verschiedenen Formen der Zusammenarbeit und Transfer, um die Herausforderungen im Bildungssystem gemeinsam zu bewältigen. Der Transferlesekreis zum Nachhören ist ein Format des Projektes Abibameter. Idee und Konzept Annika Duveneck. Produktion Manon Herzhauser. Der Podcast wird gefördert durch das BMBF-Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung.